SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Radio SRF. Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats weist nicht alle Kosten aus. Jährlich 500 Millionen werden fürs Speichern von Ökostrom anfallen. Zypern weigert sich, seine Bankkunden an die Rettungsmilliarden zahlen zu lassen. Die deutsche Kanzlerin hält daran fest, ab 100.000 Euro auf dem Konto. Der Nationalrat revidiert das Lebensmittelgesetz. Die jüngsten Skandale um Rossfleisch und Pseudo-Bio-Eier schwingen mit. Kein Alkohol über die Gasse ab 10 Uhr abends? Fragezeichen. Im Bundeshaus debattiert der Ständerat über den Buchstaben des Gesetzes. Im Tagesgespräch um 1 diskutieren Fachleute aus der täglichen bzw. nächtlichen Praxis über ihre Erfahrungen und Erwartungen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andi Lösche.
Im Präsidentenpalast in Nikosia beraten alle Parteichefs Zyperns mit Präsident Anastasiadis. Es geht um einen Ausweg für das Land nach der Ablehnung des Rettungsprogramms im Parlament. Diesen Entscheid haben Vertreter der EU mit Bedauern aufgenommen. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel sagte, man erwarte von Zypern nun Alternativen. Wie das Land nun den Staatsbankrott abwenden will, ist unklar. Der zyprische Finanzminister weilt seit gestern in Moskau. Russland sicherte ihm bis jetzt aber keine weitere Finanzhilfe zu. Die zyprische Kirche bietet dem Staat ihre Immobilien und den Grundbesitz an, als Sicherheit bei einer Geldaufnahme. Italiens Präsident Napolitano hat erste offizielle Gespräche geführt, um die Möglichkeiten einer künftigen Regierung auszuloten. Er traf sich mit den neu gewählten Präsidenten der beiden Parlamentskammern. Danach sind Treffen mit den wichtigsten Parteichefs geplant. Politbeobachter rechnen damit, dass Napolitano dem Anführer der Mitte-Links-Koalition Bersani den Auftrag erteilt, eine Regierung zu bilden. Kommt keine Regierung zustande, gäbe es neue Parlamentswahlen. US-Präsident Obama ist in Israel eingetroffen. Er besucht das Land zum ersten Mal als Präsident. Obama will mit Israels Staatschef Peres und Ministerpräsident Netanyahu über den Atomkonflikt mit Iran sprechen. Themen sind auch die Lage in Syrien und der festgefahrene Friedensprozess mit den Palästinensern. Morgen reist Obama nach Ramallah zu einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas und am Freitag nach Jordanien zu König Abdullah. In der Schweiz soll nach wie vor eine strenge Deklarationspflicht für Lebensmittel gelten. Bei der Beratung des neuen Lebensmittelgesetzes hat der Nationalrat beschlossen, dass neu auch die Herkunft der Rohstoffe angegeben werden muss. Der Rat beschloss auch, dass die Futtermittel aus dem Gesetz ausgeklammert werden. Das Alkoholgesetz in der Schweiz soll komplett überarbeitet und durch zwei neue Gesetze ersetzt werden. Dem ersten Teil hat der Ständerat zugestimmt. Es geht um die Besteuerung von Spirituosen und Ethanol. Die Steuer pro Liter reinen Alkohol wird bei 29 Franken belassen. Im zweiten Teil des Gesetzes geht es unter anderem um den Schutz von Jugendlichen. Darüber muss der Ständerat noch bestimmen. Wie der Nationalrat will auch der Ständerat das Gesetz über Versicherungsverträge nicht total revidieren. Die vorgeschlagenen Änderungen seien zu kompliziert und gingen zu weit. Der Bundesrat schlug unter anderem vor, dass neue Versicherungsverträge innerhalb von 2 Wochen widerrufen werden können. In seiner Energiestrategie 2050 weist der Bundesrat zum Ausstieg aus der Atomenergie milliardenhohe Kosten nicht aus. Weil erneuerbare Energien wie zum Beispiel Solarstrom unregelmäßig anfallen, müssen große Strommengen gespeichert werden. Dafür müssen die Energieunternehmen gemäß einer Studie von 2020 bis 2050 etwa 15 Milliarden Franken aufwenden. Das Bundesamt für Energie will diese Kosten nun in der neuesten Version der Energiestrategie aufführen. Die von SVP-Kreisen lancierte Gold-Initiative ist zustande gekommen. Laut dem Komitee sollen am Nachmittag bei der Bundeskanzlei 105.000 Unterschriften eingereicht werden. Die Initiative verlangt, dass die Goldreserven der Nationalbank nicht verkauft werden dürfen und in der Schweiz gelagert werden müssen. In der Schweiz werden drei Angeklagte im sogenannten Sportwettenprozess definitiv freigesprochen. Die Bundesanwaltschaft verzichtet darauf, ein Urteil des Bundesstrafgerichts vom November weiterzuziehen. Das gab sie auf Anfrage von Radio SRF bekannt. Den Fußballern war vorgeworfen worden, Fußballspiele in den beiden obersten Schweizer Ligen manipuliert zu haben. Bei einem weiteren offenen Fall will die Bundesanwaltschaft mit einer verbesserten Anklage aber doch noch eine Verurteilung erwirken. Es brauche einen Grundsatzentscheid, wonach Wettmanipulationen gegen Schweizer Recht verstießen. Im September des letzten Jahres hatte das Bundesamt für Migration entschieden, einem jordanischen Flüchtling kein Asyl mehr zu gewähren. Die Begründung, der ehemalige Bieler Gymnasiast könnte ein Terrorist sein. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass sich das Bundesamt noch einmal mit dem Fall beschäftigen muss. Bei seinem Entscheid habe sich das Amt nämlich auf lückenhafte Informationen gestützt. In der Schweiz gibt es immer mehr Ärztinnen. Die neueste Statistik des Ärzteverbandes FMH zeigt, aktuell sind in der Branche knapp 12'000 Frauen berufstätig. Das bedeutet, gut jeder dritte Arzt ist eine Frau. Die Frauenquote stieg auch letztes Jahr. Bei den jüngeren Ärzten gibt es mittlerweile mehr Frauen als Männer. Bei den Älteren sind es immer noch deutlich mehr Männer.
12.36 Uhr. Was wird der Atomausstieg kosten? Jedenfalls mehr, als der Bundesrat in seiner Energiestrategie 2050 ausweist. Sollen Läden abends nach 10 noch Alkohol verkaufen? Der Ständerat debattiert, wir auch, im Tagesgespräch. Und wie geht's nun mit Zypern weiter? Der Ball liegt wieder in Brüssel, aber gespielt wird auch in Moskau. Zypern hofft auf russisches Geld. Wir fragen nach, da und dort. Weitere Stichworte: Gammelfleisch und Paragraphen, die Lebensmitteldebatte im Bundeshaus und auch ein mutmaßlicher Terrorist hat seine Rechte, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.844 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.22.17 gehandelt, der Dollar zu 94,61. Und das Wetter? Eine Regenzone zieht heute von Westen nach Osten über die Schweiz hinweg. Oberhalb von 800 bis 1200 Metern fällt Schnee. Am Nachmittag lockern die Wolken vor allem in Juranähe auf. Die Temperatur steigt auf 7 bis 10 Grad. Dazu bläst kräftiger Südwestwind. Morgen Donnerstag fällt im Norden noch wenig Schnee. Danach wird es überall wieder sonniger. Die Temperatur liegt im Norden bei 8 Grad. Im Süden gibt es mit Nordföhn bis 16 Grad. Am Freitag scheint trotz vieler Schleierwolken oft die Sonne. Die Temperatur 10 Grad im Norden, 15 Grad im Süden.
In der Vorlage für die Energiestrategie 2050 des Bundesrats fehlen wichtige Zahlen. Die Regierung weist Kosten in Milliardenhöhe nicht aus, nämlich jene für die Speicherung des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind. Dies, obschon der Bund seit mehr als einem Jahr über eine Studie verfügt, die diese Kosten ausrechnet, wie Recherchen von Radio SRF zeigen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Nicht immer scheint die Sonne. Der Wind bläst mal stärker, mal schwächer. Was eigentlich eine Banalität ist, ist für die Energiestrategie des Bundesrates ein Problem. Weil erneuerbare Energien unregelmäßig anfallen, muss der Strom gespeichert werden, wenn zu viel davon produziert wird, damit in sonnen- und windarmen Zeiten darauf zurückgegriffen werden kann. Doch die Stromspeicherung kommt die Schweiz teuer zu stehen, wie eine Studie zeigt, die das Bundesamt für Energie beim deutschen Unternehmen Consentec in Auftrag gegeben hat. Studienautor Carsten Lüdorf.
Wir haben eine Abschätzung gemacht der Kosten, basierend auf den Durchschnittspreisen von 2010 und 2011, die erzielt wurden an den Märkten für die Reserve, und sehen da einen Bereich von knapp 400 Millionen Schweizer Franken pro Jahr bis zu 700 Millionen Schweizer Franken.
Konkret mit diesen Annahmen fallen ums Jahr 2035 herum für die Speicherung von Strom jährliche Kosten von 390 Millionen Franken an. 2050 sind es laut Studie gar 610 Millionen pro Jahr. Macht insgesamt bis zu 15 Milliarden Franken in der Zeitspanne zwischen 2020 und 2050, in der die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden sollen. Erwähnt wird dies in der Vorlage für die Energiestrategie 2050 des Bundesrates vom letzten Herbst mit keinem Wort. Und dies, obschon der Bund die Zahlen seit Februar des letzten Jahres kennt. Studienautor Lüdorf überrascht das nicht. In Deutschland laufe es ähnlich.
Es geht ganz klar in der Diskussion darum, welchen Netzausbau braucht es denn, um Erneuerbare zu integrieren, dass aber gleichzeitig bei einer Umwälzung des Kraftwerkssystems eben auch deutlich mehr Reserve bereitgehalten werden muss. Das wird in der Tat oft vergessen.
Beim zuständigen Bundesamt für Energie sagt man, die Kostenschätzungen der Studie seien nachvollziehbar. Es treffe zu, dass sie in der Energiestrategie nicht enthalten seien. Bei den Modellen über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen seien die Überlegungen aber eingeflossen, erklärt Christian Schaffner, Leiter der Sektion Energieversorgung.
Allerdings nicht in expliziter Form, sondern wirklich implizit im System drin bei der Berechnung der Strompreise.
Auf die Frage, ob man die hohen Kosten für die Speicherung nicht transparent hätte ausweisen müssen, antwortet Schaffner.
Die Frage ist immer, was will man alles auflisten? Es gibt nämlich eine Vielzahl von Kostentreibern. Man hat versucht, das möglichst transparent zu machen, aber klar, da kann man immer daran arbeiten. Also wir werden sicher sehen, jetzt in den neuen Versionen der Dokumente, wo es eben allenfalls noch Klärungsbedarf gibt. Und das werden wir dementsprechend auch anpassen.
Das sei auch dringend nötig, findet FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, ein Kritiker der bundesrätlichen Energiestrategie.
Das geht natürlich so nicht. Ich bin sehr überrascht, dass man einerseits den Aufbau erneuerbarer Energien zwar fordert, aber die Speicherung konsequent vergisst. Das sollte man dringend korrigieren.
Erik Nussbaumer von der SP hingegen, Befürworter der Energiestrategie und Präsident der Nationalrätlichen Energiekommission, gibt zu bedenken, dass Speichern von Energie müsse nicht nur zusätzliche Kosten bedeuten. Mit der Speicherung könnten Stromunternehmen auch Geld verdienen.
Es gibt sicher eine andere Netzstruktur, weil wir viel mehr dezentrale Erzeugungseinheiten haben. Aber ich würde vorsichtig sein mit der Argumentation, es wird automatisch teurer. Es gibt sicher eine neue Struktur, aber das muss nicht automatisch teurer sein.
Allerdings findet auch Erik Nussbaumer.
Transparenz ist sehr wichtig und die Energiewende kann nur gelingen, wenn man alles auf den Tisch legt.
Sagt SP-Nationalrat Erik Nussbaumer im Bericht von Philipp Burkhardt. Kinder, die sich ins Koma trinken, Jugendliche, die unter Alkoholeinfluss prügeln und Polizisten angreifen, solche Meldungen häuften sich in den letzten Monaten. Jetzt reagiert die Politik, der Ständerat revidiert das Alkoholgesetz und diskutiert über Verschärfungen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Auch die Ständeräte trinken gerne Wein und Bier, zum Beispiel Roberto Zanetti von der SP.
Wenn man von mir eine Fische erstellen würde, wäre es falsch, wenn es dort heißen würde, trinkt öfter gern ein Bier. Gelegentlich können es durchaus zwei oder drei sein.
Er sei Genussmensch, sagt Zanetti, aber nebenbei auch Präsident des Polizeibeamtenverbandes Solothurn. Und darum wisse er um die jugendlichen Komatrinker, die jedes Wochenende die Polizei und die Spitäler auf Trab hielten. Darum keine harten Getränke für Jugendliche unter 18 Jahren, kein Wein oder Bier für Kinder unter 16 Jahren. Diese und auch strengere Regeln müssten ins neue Alkoholgesetz. Auch ein nächtliches Verkaufsverbot und Testkäufe brauche es.
Wenn Sie wollen, dass eine Substanz nicht konsumiert wird, dann soll man sie nicht rund um die Uhr erhalten können. Also deshalb Einschränkungen des Verkaufs, das macht absolut Sinn. Und deshalb soll das auch, diese 16-18er Altersgrenze soll dann auch kontrolliert werden können. Und da müssen wir halt in Gottes Namen auf Testkäufe zurückgreifen können.
Doch gerade die letztgenannten Testkäufe stoßen auf Widerstand. Für SVP-Ständerat Hannes Germann sind es nämlich die Jugendlichen, die mit Tricks und Kniffs Alkohol zu jeder Stunde ergattern wollen und nicht die Verkäufer, die fahrlässig oder nachlässig Alkohol verkauften. Testkäufe bestraften darum die Falschen.
Wenn man einfach Jugendliche quasi nach Stasi-Manier auf die Leute loslässt, um möglichst viele zu kriminalisieren, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, meine Damen und Herren.
So oder so müsse man doch verhältnismäßig handeln und legiferieren. Der Alkoholkonsum sei in den letzten Jahren insgesamt zurückgegangen. Da müsse der Staat den freien Handel mit Schnäpsen, Wein oder Bier doch nicht unnötig begrenzen, findet SVP-Ständerat Peter Föhn.
Wir müssen einzig die Jugendlichen zum verantwortungsbewussten und maßvollen Umgang mit Alkohol vertraut machen. Dies ist aber nicht Sache des Staates. Dies ist auch nicht Sache der Wirtschaft und vor allem nicht Sache der Verkäuferinnen. Wenn schon, ist dies die Sache der Eltern.
Mit diesem Appell an Eigenverantwortung und Augenmaß punkteten Föhn und seine Mitstreiter teilweise. So erhöht der Ständerat die Alkoholsteuer nicht, Wein und Bier werden also nicht teurer und auch ein strenges Werbeverbot gibt es nur für harte alkoholische Getränke, also Spirituosen. Noch ist die Debatte am Laufen, jetzt stehen die wichtigsten Entscheide bevor. Dabei geht es um das Alkoholverkaufsverbot zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens und um einen Mindestpreis für Billigalkohol oder die Testkäufe.
Und soeben hat der Ständerat diese erste Verschärfung beschlossen, nämlich den Mindestpreis für Billigalkohol. Kommt nicht in Frage, hat das zyprische Parlament praktisch einstimmig gesagt. Wir bitten die Kunden der hiesigen Banken nicht zur Kasse, weder Großanleger noch Kleinsparer. Die Menschen in Zypern jubeln.
Ich freue mich, dass es so gelaufen ist. Wir sind ein fleißiger Volk, egal ob es die Russen oder wer hilft. Und wenn keiner hilft, wir können es machen.
Wir werden es schaffen, sagt diese Frau auf Zypern. Aber wie und mit wem? Viele hoffen auf Russland, auf den traditionell guten Draht zwischen Nikosia und Moskau. Der zyprische Finanzminister ist denn auch sofort nach Moskau geflogen. Peter Giesling, was kann er bei den Gesprächen in Moskau erwarten?
Ja, nun, Russland ist eben ziemlich sauber aufgestoßen in den letzten Tagen, dass es bisher in die finanzpolitischen Rettungsmaßnahmen für Zypern gar nie einbezogen worden ist. Und jetzt macht Russland eben demonstrativ deutlich, dass es eben in der Lage ist und wäre, Zypern unter die Arme zu greifen. Und ich denke, Russland wird jetzt vor allem anbieten, den bereits vor 2 Jahren an Zypern gewährten Staatskredit zu verlängern und zu erhöhen. Und gleichzeitig wird Russland aber auch versuchen, von Zypern gewisse Gegenleistungen einzufordern.
Was hat denn der Mann aus Zypern den Russen zu bieten? Oder anders, weshalb sollte Russland groß einsteigen und den Euro-Ländern die Kohlen aus dem Feuer holen?
Nun, man muss wissen, auf zyprischen Bankkonten liegen schätzungsweise zwischen 20 und 40 Milliarden Euro, welche russischen Anlegern gehören. Die möchte Russland natürlich besser geschützt wissen. Und gleichzeitig wird Russland dann Druck zu machen versuchen, seine eigenen Finanzinspektoren eben in die Lage zu versetzen, besser Bescheid zu wissen über russische Geldanlagen auf Zypern. Also es geht dann um mehr Transparenz. Dann im zyprischen Schelf gibt es große Öl- und Gasvorkommen und Russland wird wohl darauf hinwirken, dass der russische Energiekonzern Gazprom diese Quellen erschließen kann und dafür natürlich auch finanzielle Entschädigungen anbieten. Und denkbar ist auch, dass russische Banken zyprische Geschäftsbanken übernehmen. Und Russland könnte zudem interessiert sein, aber da sind wir jetzt im Bereich der Spekulationen, an der zyprischen Küste eine russische Mittelmeer-Marinebasis einzurichten, quasi als Ersatz für den Stützpunkt Tartus in Syrien. Und dafür würde natürlich Russland auch wieder sehr viel Geld anbieten.
Und wie sehen Sie die Chancen für einen schnellen russisch-zyprischen Deal?
Ich denke, vor morgen Abend wird nichts Definitives entschieden werden. Ich denke auch nicht, dass die zyprischen Wirtschafts- und Finanzprobleme jetzt durch einen Befreiungsschlag aus Russland allein gelöst werden können. Das will vor allem auch die Europäische Union nicht. Aber Russland wird wohl heute oder spätestens morgen Substanzielles offerieren, dabei aber, wie erwähnt, gewisse Gegenleistungen einfordern.
Sagt Peter Giesling in Moskau. Und auf dieses Moskau hoffen auch die Zyperer und sagen etwas trotzig Richtung Brüssel, die EU müsse jetzt erwachen. Wenn die EU Zypern nicht wolle, sei das okay, dann warte man eben auf Russland.
Time for Europe to wake up. So if they don't want us in Europe, it's okay. We are waiting for Russians.
Dann hilft halt Russland, wenn Brüssel nicht will. Diese Frage an unseren EU-Korrespondenten Urs Bruder in Brüssel. Ist das eigentlich die Hoffnung der Euro-Länder? Unterstützung Milliarden aus Moskau?
Klar wäre man froh, wenn Russland seinen Kredit für Zypern verlängern oder gar aufstocken würde, eine Möglichkeit ist. Das offenbar haben wir ja gerade gehört. Denn mit diesem aufgestockten Kredit würde sich die Summe der Hilfskredite verkleinern, die die Euro-Länder noch leisten müssten. Andererseits macht dieser zyprische Flirt mit Russland hier natürlich auch Angst. Es ist alles eine Frage der Gegenleistungen, die Moskau allenfalls erhält. Wenn zum Beispiel Gazprom in Zypern Fuß fassen würde, dann käme der russische Energieriese damit seinem Ziel der Kontrolle über die Absatzmärkte in Europa näher. Ein Ziel, das der EU Sorgen bereitet. Und wenn Russland gar einen Marinestützpunkt bekommen würde in einem EU-Land, noch dazu in unmittelbarer Nähe zur Türkei, zu Syrien, zu Libanon und Israel, dann würde das geopolitische Gefüge durcheinander rütteln. Und wenn Zypern im Gegenzug für umfassende Hilfe von Moskau gar dem Euro oder der EU den Rücken zuwenden würde, dann wäre das ein politisches und geopolitisches Fiasko. Ich glaube, ganz kurz gesagt, ein bisschen russische Hilfe wäre willkommen, das nimmt man gern, aber nur, wenn Zypern klar europäisch bleibt.
Handlungsbedarf gibt es nun auch in Brüssel selber. Was tut man mit dem revisierten Paket?
Man wird es noch einmal aufschnüren, begutachten, verändern und dann wieder nach Zypern zurückschicken. Also man wird es konkret einfach neu verhandeln, wobei der Spielraum nicht sehr groß ist. Man kann die eine oder andere Steuer ein bisschen erhöhen, man kann ein bisschen mehr Privatisierungseinnahmen planen, aber am Grundsatz, dass die zyprischen Bankkunden einen Beitrag zur Sanierung leisten müssen, daran hält man in Europa wohl fest. Das hat auch soeben die deutsche Bundeskanzlerin Merkel gesagt. Sie hat aber nahegelegt, dass man zum Beispiel die Konti mit weniger als 100.000 Euro verschonen sollte. Und soeben hat auch die EU-Kommission ziemlich klar gesagt, dass sie der Meinung ist, Konti unter 100.000 Euro sollten von der Abgabe ausgenommen werden.
Aber man kommt nach all der Aufregung nicht zum Schluss, einen großen Bock geschossen zu haben in Brüssel.
Es ist ja nicht das Markenzeichen der Politik, dass große Böcke öffentlich als solche bezeichnet würden von denen, die sie geschossen haben. Aber es ist klar, dass es ein Kompromiss war, den man da geschlossen hat, der nur Ärger gemacht hatte. Die Euro-Länder beharrten auf einen Beitrag der Bankkunden. Zypern beharrte darauf, auch bei den reichen Bankkunden nicht mehr als 10% zu nehmen. Also musste man auch Bankkonti unter 100.000 Euro belasten. Und so hat man alle wütend gemacht, die zyprische Bevölkerung und die russischen Bankkunden. Ich glaube, in den jetzt laufenden Verhandlungen geht es ganz einfach darum, dass Zypern sich entscheiden muss für Russland und die russischen Bankkunden oder für Europa und die EU. Das muss vielleicht nicht ein glasklares Entweder-Oder sein. Es kann beides gehen. Aber so lavieren wie bis jetzt, das geht nicht mehr weiter. Und für die EU und die Euro-Länder spricht immerhin, dass von ihnen ein konkretes Angebot schon auf dem Tisch liegt, während man bei Moskau nicht so recht weiß, worum es eigentlich gehen würde bei dem Poker mit Zypern.
Das waren Einschätzungen von EU-Korrespondent Urs Bruderer in Brüssel. Gammelfleisch, Pferdefleisch statt Rindfleisch, Bio-Eier, die keine waren. Was in den letzten Wochen auf unseren Tellern zu landen drohte, sorgte am Morgen im Nationalrat für Gesprächsstoff. Anlass zur Diskussion war das Lebensmittelgesetz. Der Bundesrat will damit zu einem Teil EU-Recht übernehmen. Elisabeth Pestalozzi.
Wenn es um sichere oder saubere Lebensmittel geht, hat die EU der Schweiz so einiges voraus. Ein Schnellwarnsystem zum Beispiel für verdächtige Lebensmittel. Deshalb ist für den Bundesrat klar, die Schweiz muss diese Richtlinien übernehmen. Zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch um beim Import und Export von Nahrungsmitteln mit der EU gleich lange Spieße zu haben. SP-Gesundheitsminister Alain Berset.
Ich glaube, dass die récents Ereignisse font la démonstration de l'absolue nécessité d'avoir un système de sécurité alimentaire qui soit efficace et l'importance pour le consommateur de disposer d'une bonne information.
Die jüngsten Vorkommnisse, damit meint Berset den Skandal um Pferdefleischlasagne, hätten gezeigt, wie wichtig eine hohe Lebensmittelsicherheit sei und ein gutes Informationssystem für die Konsumenten. Und Bundesrat Berset bekommt Unterstützung von Parteikollegin Bea Heim. Es sei
grauslich zu erfahren, Fleisch von Pferden aus Qualzuchten gegessen zu haben. Das wird nachhaltig im Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten bleiben. Das hat die Branche zu bedenken.
Klar seien all die unappetitlichen Geschichten ärgerlich, entgegnet da Thomas de Gurten von der SVP.
Nur, wer meint, mit einer Revision des Lebensmittelgesetzes solch Lebensmittelskandalen einen Riegel schieben zu können,
ist auf dem Holzweg.
Und Lorenz Hess von der BDP doppelt nach.
Wenn wir jetzt diese Vorschriften in Zusammenhang bringen mit dem Pferdefleischskandal, dann verwechseln wir halt die immer wieder beschworenen Birnen mit Nüssen.
Denn gegen betrügerische Machenschaften sei kein Gesetz gewachsen. Hingegen drohe mit der neuen Lebensmittelvorlage
ein Regulierungsdschungel von europäischen Rechtserlassen, der kaum überblickbar ist.
Hilft SVP-Mann de Kurten. Doch die Kritiker sind in der Minderheit. Der Nationalrat ist auf das Gesetz eingetreten und will auch von einem Rückweisungsantrag nichts wissen. Linksgrün aber fordert gar noch mehr. Nicht nur strengere Vorschriften bei den Lebensmitteln, sondern auch bei den Futtermitteln. Denn was in den Mägen der Tiere und folglich auf unseren Tellern lande, das sei häufig sehr unappetitlich. Der Grüne Balthasar Glättli.
Biomais aus der Ukraine mit Dioxin belastet, Milchfettsäure. Und anfangs März 45.000 Tonnen Mais aus Serbien mit einem krebserregenden Schimmelpilzgift.
Die Ausweitung der Lebensmittelbestimmungen auf Futtermittel geht der Mehrheit dann aber doch zu weit.
Die Kontrolle funktioniert in der Schweiz gut,
stellt Ruth Humbel von der CVP klar. Der Rat lehnt Verschärfungen bei den Futtermitteln deshalb klar ab. Die Debatte ist noch in vollem Gang. Noch einiges zu reden geben dürften die geplanten Hygienevorschriften für Restaurants. Künftig sollen Besucher die amtliche Bescheinigung verlangen können, dass der Betrieb auch sauber ist. Damit sie wirklich sicher sind, dass der gemütliche Restaurantbesuch nicht mit einer ungemütlichen Magenverstimmung endet.
Elisabeth Pestalozzi. 12.56 Uhr, 4 Minuten vor 1, das sind Mittagsinformationen im Rendezvous. Rendezvous gibt's on air ab 12.30 Uhr und online ab 13.30 Uhr. srf.ch/rendezvous. Auch ein mutmaßlicher Terrorist hat das Recht auf vollumfängliche Verteidigung. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es geht um einen Jugendlichen aus Biel, der unter Terrorverdacht steht. Wegen dieses Verdachts wollte ihm der Nachrichtendienst den Flüchtlingsstatus aberkennen. So einfach geht das aber nicht, sagen die Richter. Sascha Buchbinder.
Es geht um einen 20-jährigen Mann, Palästinenser mit jordanischem Pass. Vor 13 Jahren flieht er mit seinen Eltern in die Schweiz. Die Familie erhält politisches Asyl. Der Palästinenser wächst in Biel auf, geht aufs Gymnasium. 2011 reist der Teenager nach Kenia und verschwindet. Ein Jahr später, im Mai 2012, wird er in Nairobi verhaftet von einer Antiterroreinheit. In der Zwischenzeit soll sich der Bieler Gymnasiast in Somalia der islamistischen Shabab-Miliz angeschlossen und eine Terrorausbildung absolviert haben. Eine ernste Sache, glaubt der Schweizer Nachrichtendienst, und beantragt beim Bundesamt für Migration, dem Mann den Flüchtlingsstatus abzuerkennen. Der Bieler Gymnasiast sei eine Gefahr für die Sicherheit. Das Bundesamt für Migration folgt dem Antrag ohne Wenn und Aber. Doch nun hat das Bundesverwaltungsgericht diesen Entscheid aufgehoben, weil das Bundesamt dem Nachrichtendienst blind vertraute und sich unbesehen auf dessen Argumente stützte. Dabei sei überhaupt nicht klar, welche Informationen des Dienstes gesichert seien und wo bloß Vermutungen wiedergegeben werden, meint das Gericht. Kurz, das Gericht hält das Recht auf ein faires Verfahren auch gegen den mutmaßlichen Terroristen hoch. Der Nachrichtendienst bekommt nun eine zweite Chance, genauer zu erklären, welche glaubhaften Hinweise er dafür hat, dass es sich bei dem Bieler Gymnasiasten um einen Terroristen handelt. Dazu muss der Dienst seine Quellen nicht gerade namentlich nennen, aber er muss klar machen, welche Informationen nur Gerüchte sind, wo er Zeitungsartikel zusammenfasst und was allenfalls Hinweise anderer Behörden sind. Außerdem muss den Terrorverdächtigen eine Zusammenfassung vorgelegt werden, die genügend präzise ist, dass er allenfalls falsche Vorwürfe widerlegen kann. In die Schweiz zurück kann der Terrorverdächtige trotzdem nicht. Zum einen sitzt er noch immer in Kenia im Gefängnis, zum anderen hat die Schweiz eine Einreisesperre gegen ihn verhängt.
Sascha Buchbinder. Gleich eins. Zu viel Alkohol nachts auf der Gasse. Was tun? Wir diskutieren im Tagesgespräch mit Fachleuten aus der nächtlichen Praxis. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Andi Lösche.
In der Vorlage für die Energiestrategie 2050 des Bundesrats fehlen wichtige Zahlen. Nicht ausgewiesen werden rund 15 Milliarden Franken, die zwischen 2020 und 2050 anfallen werden. Dies für die Speicherung des Stroms aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind. In der Schweiz soll die Deklarationspflicht für Lebensmittel strenger werden. Bei der Beratung des neuen Lebensmittelgesetzes hat der Nationalrat beschlossen, dass neu auch die Herkunft der Rohstoffe angegeben werden muss. US-Präsident Obama ist in Israel eingetroffen. Er trifft sich mit Israels Staatschef Peres und Ministerpräsident Netanyahu. Themen sind der Atomkonflikt in Iran, die Lage in Syrien und der festgefahrene Friedensprozess mit den Palästinensern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.